Blöderweise können die, anders als Geier, Tollwut übertragen. Was dazu geführt hat, dass seit Beginn der 2000er Jahre wir einen massiven Anstieg von Tollwut-Toten in Indien sehen. Das sind mittlerweile pro Jahr 50.000 zusätzlich Tollwut-Tote in Indien. Oh, das hat sich in den letzten 20 Jahren mittlerweile addiert auf eine 500.000 zusätzlicher toter Menschen in Indien, auf wirtschaftliche Schäden, die können nur geschätzt werden, werden irgendwo zwischen 30 und 70 Milliarden Dollar geschätzt, weil ein paar Geierarten ausgestorben sind. Das sind diese Ketten, die man verstehen muss. Geiertod, Explosion anderer, Tollwut, 500.000 tote Menschen.
Die Natur spricht und sie wird lauter. Weltweit geraten Ökosysteme aus dem Gleichgewicht. Arten sterben aus, Böden verlieren ihre Stabilität, Meeresströmungen verändern sich. Und Extremereignisse werden zur Normalität. Die Biodiversitätskrise ist keine ökologische Randnotiz mehr, sondern eine stille Beschleunigung von Wasserkrisen, Ernährungskrisen und Klimakrisen. Und im Extremfall, darüber sprechen viele Forschende inzwischen offen, könnte ein ungebremstes Artensterben Bedingungen schaffen, unter denen menschliches Leben nicht dauerhaft möglich ist. Herzlich willkommen zu Kanal Royal. Mein Name ist Lisa Irwin-Bross und ich bin die Vorständin der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Ich freue mich heute außerordentlich, dass ich ein Gespräch führen darf im Kruger Park in Duisburg-Essen und im Gespräch bin mit jemandem, der Zusammenhänge so eindrücklich erzählt wie kaum jemand und ein Autor, dessen Werke wissenschaftliche Genauigkeit, gesellschaftliche Analyse und erzählerische Kraft verbinden. Seine Romane beginnen oft dort, wo wir politisch noch diskutieren. Mit seinen Romanen Blackout, Zero, Gier, Celsius und nun Eden, wenn das Sterben beginnt, legt er immer wieder den Finger genau auf die wunden Punkte, die unsere Systeme haben und zeigt damit, kleine Störungen in natürlichen Systemen können globale Kettenreaktionen auslösen. Herzlich willkommen, Marc Elsberg.
Danke, dass ich darf sein.
Herr Elsberg, wir starten wie immer bei Kanal Royal mit einer Kurzfragerunde. Mhm. 5 schnelle Fragen, 5 schnelle Antworten. Gibt es einen Naturort, der Sie literarisch besonders inspiriert?
Ich reise sehr gern und dadurch gibt es ganz, ganz viele Naturorte, die mich literarisch inspirieren und inspiriert haben.
Okay. Wenn Sie Blackout heute schreiben würden, wäre das Buch düsterer oder hoffnungsvoller?
Es wäre fast genau so. Vielleicht wäre der Auslöser ein ganz anderer, aber das Szenario würde sich ja sehr ähnlich entwickeln.
Okay. Ja, das Buch ist ja schon auch sehr real inzwischen. Sie sagen selbst, unsere Gesellschaft ist komplett abhängig von automatisierten Systemen. Welches System unterschätzen wir denn heute am meisten?
Gute Frage. Ich glaube, wir unterschätzen nach wie vor die Vernetzung der Systeme an sich. Ich habe bei Blackout das Stromsystem genommen, weil die Wirkung am schnellsten eintritt. Ich habe bei der Recherche für Blackout aber festgestellt, dass eigentlich dieselben Effekte oder ähnliche Szenarien eintreten, ganz egal, welches Teilsystem ich lahmlege, ob das Finanzsysteme wären, ob das Logistiksysteme wären. Es würde nur langsamer gehen.
Wasser wäre sicherlich auch so ein System. Eine Frage zu Ihrer Arbeit als Storyteller. Was macht für Sie eine gute Geschichte aus? Überraschung, Präzision oder gesellschaftliche Relevanz?
Von allem ein bisschen. Für mich ist es im Wesentlichen, dass, wenn ich das Buch zumache, nachher noch ein bisschen weiterdenke.
Oder das Buch gar nicht erst zugemacht wird, oder?
Naja, irgendwann muss man es zumachen, ne? Also und möchte ja auch ein nächstes lesen.
Ja. Welche drei Worte würden Sie spontan mit Zukunft unserer Wasserressourcen verbinden?
In Gefahr? Habe ich eh schon zwei Worte, oder?
Je nachdem. Sie dürften auch noch zwei weitere.
Mir würden die zwei Worte reichen. Okay. In Gefahr.
Okay, starten wir mal, gehen ein bisschen tiefer rein.
Mhm.
Herr Elsberg, Eden beginnt mit einer Reihe von Naturphänomenen, die zunächst wie lokale Störungen wirken. Tote Fische, verdörrte Böden, ungewöhnliche Verhaltensmuster in den Meeren. Und dann wird es doch schnell klar, die Natur sendet Warnsignale und wir überhören sie viel zu lange.
Mhm.
Welche Parallelen sehen Sie denn zwischen den Kipppunkten, die Sie in Eden aufzeigen, und den realen Entwicklungen, die wir aktuell in Ökologie, Wasserhaushalt beobachten?
Ich habe bei diesen jeweiligen Szenarien, die ich im Buch aufbaue, wo ich mir ja nur wenige ausgesucht habe von potenziellen, letztendlich nur fortgeschrieben Szenarien, die wir schon erleben. Also ein Szenario, das ist jetzt auch nicht gespoilert, weil das wird relativ schnell klar, ist, dass es in Teilen des Amazonasgebietes zu einer drohenden Versteppung kommt, was auch Einfluss hat auf die Sojaernte in Latein oder in Südamerika. Das ist nicht etwas, was Fiktion ist. Es gab zum Beispiel in der Saison 2022, 2023 in der argentinischen Sojaernte einen Einbruch von 50%. Das wurde zwar wettgemacht durch eine Superernte in Brasilien, aber was, wenn in Brasilien das auch gewesen wäre wie in Argentinien, dann hätten wir das Szenario meines Buches beispielsweise, was die Sojaernte betrifft. Wir können seit zwei Jahrzehnten nachweisen, und es wurde auch vorher schon beobachtet, einen Rückgang des Planktons in den Meeren.
Mhm.
Das ist so ein anderes. Europäische Böden haben seit Jahren Schwierigkeiten mit ihren Erträgen. Die Erträge gehen teilweise inzwischen schon zurück, trotz Düngen, trotz Bewässerung und so weiter und so fort. Also was ich mache im Szenario, ist jetzt eigentlich nur das noch fortschreiben und mal überlegen, was passiert, wenn das jetzt plötzlich wirklich noch schlimmer wird, als es derzeit sich ankündigt werden zu können.
Ja, und das ist durchaus beängstigend. Sie haben für Ihr neues Buch mit Sicherheit wieder intensiv recherchiert und mit Expertinnen und Experten aus verschiedensten Bereichen gesprochen.
Mhm.
Welche Aussage bzw. welche Folgen des Biodiversitätsschwundes haben Sie am meisten geschockt bzw. sind Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben?
Gut, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, das war schon vor den Recherchen natürlich oder zu Beginn der Recherchen, und das hat mich auch dazu bewegt, das Buch zu schreiben oder mitbewegt, ist, dass wir als Menschen das sechste Artensterben, das globale, ausgelöst haben. Also wir sind wie der Asteroid, der die Dinosaurier ausgerottet hat. Und wenn wir es ganz dumm anstellen, werden wir dann auch die Dinosaurier werden. Und das finde ich schon einigermaßen spektakulär, aber auch erschreckend natürlich, ne? Dass eine Spezies das so weit getrieben hat auf der Erde. Jetzt ist im Unterschied zum Asteroid, der durch seinen Impact das natürlich sehr schnell und brutal geschaffen hat, sind wir nicht ganz so schnell. Aber die Zeichen sind überall sicht- und spürbar.
Und wenn Sie jetzt sagen, der Mensch hat es verursacht, sollte aus Ihrer Sicht der Mensch jetzt wieder eingreifen und es korrigieren oder lieber die Finger davon lassen?
Naja, im eigenen Interesse sollte er zumindest schauen, dass es nicht massiv weitertreibt. Die Finger davon lassen ist gar nicht so einfach. Das ist ein Teilaspekt dieses Themas, dass man ja inzwischen weiß, dass wenn der Mensch die Finger von einem schon zerstörten Ökosystem lässt und man dann einfach wieder machen lässt, dass die Ökosysteme nicht unbedingt zurückkehren in das ursprüngliche Equilibrium, sondern dass da womöglich dann auch in so einem Gebiet ein, zwei, drei Arten einfach wuchern und das übernehmen und dass keine gesunden Ökosysteme wieder werden. Das macht es noch schwieriger, dass also zum Teil sogar da dann die pflegende, hegende Hand des Menschen notwendig wäre, um es wieder in ein vernünftiges, vielseitiges, diverses Ökosystem zurückzubringen.
Was bedeutet denn aus Ihrer Sicht die geschwächte Biodiversität für eine moderne Industrienation wie Deutschland oder auch Österreich, konkret insbesondere für uns von besonderem Interesse natürlich für Gewässer, aber auch die Bodenfunktion oder Wasserverfügbarkeit?
Ja, das ist ja ein da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ne? Also wir reden von zum Beispiel Nahrungsmittelsicherheit oder Nahrungsversorgungssicherheit, wenn die Böden ihre Fruchtbarkeit verlieren oder die zumindest zurückgehende Ertragskraft. Oder was die Natur ja für viele Funktionen für uns übernimmt, wenn wir zum Beispiel über das Wasser nachdenken, Filterfunktionen, dass wir sauberes Grundwasser, sauberes Trinkwasser haben. Wenn die das nicht mehr leisten können, dann haben wir kein sauberes Wasser mehr. Was im Wasser wir ja immer wieder erlebt haben, ich bin ja noch aus einer Generation, die noch einen mehr oder minder toten Rhein kennt. Oder die, wenn wir zu Meeren gehen, die Ostsee, die zunehmend mit Algenpesten zu tun hat, weil zu wenig Sauerstoff drin ist, weil überdüngt wird und so weiter und so fort. Also wie gesagt, da gibt es einen ganzen Haufen. Es gibt ein dramatisches Beispiel, wenn wir bei Meer und Algen bleiben. Letztes Jahr war in Frankreich ein Prozess, wo Frankreich dazu verurteilt wurde, mehr zu tun für den Schutz des Klimas, für den Schutz der Meere, weil, was dort passiert ist, schon vor 3-4 Jahren, da ist so eine Algenpest entstanden, Giftalgenpest in einer Bucht. Und was diese Algen ja dann machen, da entstehen dann so giftige Gase. Und ein Jogger ist da hineingelaufen und ist tatsächlich gestorben.
Oh, wow.
Weil der zu spät bemerkt hat, dass da giftige Gase entstehen. Also sowas kostet ja wirklich Leben. Ich werde später noch ein viel, viel, viel dramatischeres Beispiel, das zum Glück nicht bei uns in Deutschland ist, bringen, das im betroffenen Land inzwischen 500.000 Tote gekostet hat. Also das hat ganz relevante Auswirkungen auf uns alle. Es ist wirklich, man muss darauf achten, wenn man einen Vogel irgendwo nicht mehr hört, dass das kritisch sein kann.
Jetzt bin ich aber doch neugierig geworden. Sie hatten gerade noch erwähnt, dass Sie ein Beispiel ausführen wollen, das noch viel krasser ist. Was war das denn?
Das sind die Geier in Indien. Das ist für mich momentan das faszinierendste und erschreckendste Beispiel, weil es da auch wirklich auf Auswirkungen auf Menschen geht. Das ist noch relativ jung erforscht, deswegen kennt man es noch nicht. Das erste Paper dazu ist erst vor nicht einmal 2 Jahren erschienen. Die Geschichte ist schon älter. Was ist passiert? Es geht um Geier in Indien. Geier sind jetzt nicht so ein super sympathisches Tier oder Tierarten. Die sind nicht so kuschelig wie Eisbärenbabys, wo man sich mehr sorgt, wenn die aussterben. Die haben aber eine wahnsinnig wichtige Rolle in Ökosystemen, vor allem dort, wo sie noch häufiger vertreten sind. In Indien sind die im Prinzip die Müllabfuhr des Ökosystems. So ein Schwarm Geier kann eine verendete Kuh binnen 40 Minuten auf die Knochen abnagen. Und die Landwirtschaft in Indien ist ja noch ein bisschen weniger effektiv und industrialisiert organisiert als bei uns. Also da verderben schon mal und verrotten Kadaver auf der Straße, auf den Feldern. Da kümmern sich dann die Geier drum hauptsächlich. Oder kümmerten sich. Weil was ist passiert in Indien? Mitte der 90er Jahren lief das Patent für ein bestimmtes Medikament ab. Diclofenac, das ist also ein entzündungshemmendes Mittel, kennt man auch bei uns. Und das wurde dann massiv eingesetzt in der Industrie, in der Landwirtschaft und vor allem eben auch in der Viehzucht. Und was man gar nicht wusste, ist, dass das dummerweise eine Auswirkung hat auf die Geier. Also die Geier haben dann trotzdem die mittlerweile mit Diclofenac behandelten Tiere aufgefressen, die dann vielleicht mal verenden. Leider führt das bei Geiern zu Nierenversagen, und zwar binnen Wochen. Was wiederum dazu geführt hat, dass von Mitte der 90er Jahre bis Ende der 90er Jahre 95% der indischen Geierpopulationen ausgestorben sind.
Oh ja.
Jetzt sind aber immer noch diese Kühe und Schweine und sonst was verendet und verrottet auf den Feldern, den Straßen etc. Und wer hat die jetzt gegessen? Die haben jetzt die Straßenhunde und die Ratten vermehrt gegessen. Mhm. Es hat dazu geführt, dass diese Populationen explodiert sind, Hunde und Straßenhunde und Ratten. Blöderweise können die, anders als Geier, Tollwut übertragen. Was dazu geführt hat, dass seit Beginn der 2000er Jahre wir einen massiven Anstieg von Tollwuttoten in Indien sehen. Das sind mittlerweile pro Jahr 50.000 zusätzlich Tollwut-Tote in Indien.
Oh, wow.
Das hat sich in den letzten 20 Jahren mittlerweile addiert auf 500.000 zusätzlicher toter Menschen in Indien, auf wirtschaftliche Schäden, die können nur geschätzt werden, werden irgendwo zwischen 30 und 70 Milliarden Dollar geschätzt, weil ein paar Geierarten ausgestorben sind. Und das sind diese Ketten, die man verstehen muss. Geiertod, Explosion anderer, Tollwut, 500.000 tote Menschen. Und sowas kann bei uns in Wahrheit natürlich auch passieren. Nicht durch Geier, nicht, wir wissen bei uns halt gar nicht, was es sein könnte. Aber theoretisch ist sowas bei uns jederzeit auch möglich.
Ja, und da hat dann der Mensch ins Ökosystem eingegriffen. Und spannenderweise ist Diclofenac, das ja beispielsweise in Voltaren das
zum Beispiel,
zentrale, ja. Der zentrale Wirkstoff ist, ist frei verkäuflich, in jeder Apotheke zu haben. Wir schmieren uns das auf die Haut, duschen danach und so ist inzwischen Diclofenac in jedem Gewässer auf der Welt nachweisbar.
Ja.
Und für uns ein zentraler Stoff, über den jetzt im Rahmen der neuen EU-Kommunalabwasserrichtlinie gesprochen wird, dass die Kläranlagen den eben in der Reinigung dann eliminieren sollen.
Mhm.
Aber ein Stoff, der wahnsinnig verbreitet ist. Und da wird es sicherlich noch weitere geben, die dann zu solchen...
Das ist das Ding. Beim Diclofenac wusste man ja die Auswirkungen auf die Geier nicht. Und wir wissen nicht, welcher Stoff als nächstes eine ähnliche Auswirkung vielleicht auf einen wesentlichen Organismus bei uns hat, der eine ähnliche, ähnlichen Dominoeffekt auslöst.
Es wird sich irgendwann auf dramatische Weise womöglich zeigen.
Naja, hoffentlich nicht.
Spannenderweise war in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ein großes Robbensterben in der Ostsee Auslöser, dass die deutschen Kläranlagen massiv nachgerüstet wurden.
Mhm.
Und das heutige Level unserer Kläranlagen ist eben dadurch bedingt, dass man damals einfach viel zu hohe Nährstoffkonzentrationen dann hatte. Und inzwischen ist das aber, ja... Standard und
es gibt eine, was hat mich bei den Recherchen es war eines der Dinge, das mich bei der Recherchen fasziniert hat, oder wo man halt dann draufkommt, ein bekanntes Phänomen im Golf von Mexiko, wo man seit Jahrzehnten weiß, dass die Überdüngung der amerikanischen Felder, zumindest östlich der Rocky Mountains, entwässert letztendlich alles in den Mississippi. Und der Mississippi dann in den Golf von Mexiko. Und diese Überdüngung führt dann immer im Spätsommer in Teilen des Golfs von Mexiko. Manche nennen jetzt Golf of America, ich bleibe bei Golf of Mexico, zu einer toten Zone, weil dort so viel überdüngt wird, dass nur noch eine Algenart alles andere erstickt. Und das wird von mehreren amerikanischen Institutionen, staatlichen Institutionen inzwischen beobachtet und kann auch ganz gut berechnet werden. Also die können inzwischen schon im Frühjahr ungefähr sagen, da ist jetzt so und so viel Dünger kombiniert mit Niederschlagspattern dieser Zeit und so weiter und so fort. Die tote Zone wird im Herbst ungefähr von bis dauern und so groß werden. Das muss man sich mal vorstellen. Tote Zonen berechnen.
Ja, also inzwischen ist ja insbesondere auch durch den verbreiteten Einsatz von künstlicher Intelligenz ja ganz, ganz, ganz viel möglich, was man ermitteln kann, was man modellieren kann. Und umso spannender ist es natürlich, dass ein kommunikativer Kampf entstanden ist zwischen wissenschaftlichen Fakten, aber auch gezielter Irreführung. Insbesondere auch durch Kommunikationsspezialisten, die Fakten dann missinterpretieren oder auch gar ganz anders aufsetzen. Wer wird aus Ihrer Sicht einen Kampf nachgewinnen? Sie haben das Thema ja auch in Ihrem Buch aufgegriffen. Und vielleicht die ergänzende Frage, was muss die Wissenschaft tun, um noch mehr Leute zu überzeugen und ihre Gewinnchancen zu optimieren?
Also zur ersten Frage, wer wird den Kampf gewinnen? Ich hoffe mal die Guten. Die Wahrheit, die Fakten, was in Zeiten wie diesen natürlich wahnsinnig schwierig ist, weil das hat halt mit einer sehr menschlichen Eigenschaft zu tun, der sogenannten Confirmation Bias oder Bestätigungsfehler, wie es auf Deutsch heißt, dass ganz viele von uns in Wahrheit sich gar nicht ein Bild von der Welt wirklich bilden wollen, sondern eigentlich nur ihre Meinung bestätigt haben wollen und entsprechend schon die Informationen, die sie konsumieren, so erstens schon auswählen und zweitens dann, auch wenn sie dann mal Fakten hören, die nicht in diese Bestätigung passen, die werden halt dann einfach als Lüge bezeichnet oder nicht ernst genommen oder sonst was. Und es ist relativ schwierig, selbst wenn man sich dieses Effekts bei sich selber bewusst ist, dagegen anzugehen. Also ich nehme mich da ja gar nicht aus. Also, aber zuerst muss man mal wissen, dass man es überhaupt hat und dann muss man bereit sein anzuerkennen, dass es da draußen vielleicht tatsächlich Fakten gibt, die mit meinem Weltbild nicht immer ganz übereinstimmen. Und das tun halt ganz viele Leute nicht. Deswegen wird es sehr, sehr schwierig. Also die Hauptherausforderung bei so einer Kommunikation ist, glaube ich, immer, wie kriege ich die Confirmation Bias der Leute überlistet oder durchbrochen? Und da sind natürlich Profis sehr, sehr gut darin, das nicht zu tun, sondern sie zu bestätigen. Das waren auch immer, muss man ja sagen, auch die großen Medien der Vergangenheit haben ja nie wirklich informiert, sondern wollten in Wahrheit Anzeigenplatz verkaufen, ein möglichst breites Publikum erreichen, damit der Anzeigenplatz möglichst teuer verkauft werden kann, und haben deswegen Confirmation Bias Bestätigung geliefert. Und das haben wir heute eben auch. Ich meine, Facebook ist ja nichts anderes, als vor 30 Jahren die großen Massenmedien waren. Einfach nur Meinung der Leute bestätigen, damit ich möglichst viel Klicks kriege, damit ich möglichst viel Werbung drauf verkaufen kann. Ja, das ist schon eine Dynamik, die man schwer durchbrechen kann. Und das wird heute eben auch noch durch die Algorithmen befeuert. Das ist ja das nächste große Missverständnis, genau, das behauptet wird, das seien Plattformen der freien Rede. Die Algorithmen sind nichts anderes, als früher die Redaktion in einer klassischen, meinetwegen, Zeitung oder Fernsehsender war. Das hat ja nichts mit freier Rede zu tun. Also das gehört ja in Wahrheit, gehören diese Plattformen unter die Mediengesetze gestellt und nicht so behandelt, wie sie jetzt behandelt werden. Und deswegen wird das nicht einfach, da hier vernünftige Kommunikation wirklich an die Leute rauszubringen. Und was die Wissenschaft machen muss, ist, sich dieser Mechanismen, Faktoren bewusst zu sein und schauen, wie gehe ich damit um, wie kann ich sie entweder austricksen, wie kann ich sie benutzen, damit ich trotzdem durchdringe mit meinen Fakten. Aber, und das ist das Zweite, Fakten allein sind nicht genug. Ich muss Geschichten erzählen, die Menschen berühren, die sie faszinieren und wo sie sich involvieren wollen.
Jetzt habe ich fast die Vermutung, dass Sie die nächste Frage schon erahnen konnten. Welche Bilder oder Geschichten brauchen wir denn, um die Menschen von der Bedeutung der Biodiversität wirklich begreiflich zu machen? Denn häufig ist es etwas, was durch das langsame Tempo des Sterbens und zwar dann das abrupte Erreichen von Kipppunkten schmerzlich zu spüren ist, aber wie schaffen wir es, dass es einfach noch mehr in die Köpfe kommt?
Nee, ich glaube, dass es einerseits tatsächlich durchaus noch mehr Erklärung der Zusammenhänge braucht. Also, dass meinetwegen ein Planktonsterben nicht etwas Abstraktes ist, das nur da draußen im Meer passiert, sondern dass das letztendlich dann auch Auswirkungen haben kann bis hin zu mir, was bei mir im Supermarktregal passiert, was ich dort dann kriege oder eben nicht mehr bekomme. Oder wenn dann ganze Küstengemeinschaften eingehen, sei es, und da gibt's ja dann durchaus auch konkrete Beispiele aus der Vergangenheit. Diese Geschichten, glaube ich, kann man immer wieder erzählen. Man muss sie richtig erzählen, man muss sie eindringlich genug erzählen. Man muss eben die Relevanz für meinen Alltag bewusst machen. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Herausforderung. Klar machen, das ist passiert nicht nur weit weg, oder zumindest wenn es weit weg passiert ist, klar machen, warum und wie es auch hier passieren kann. Das probiere ich ja im Buch ein bisschen. Ne?
Ich hatte in einer der letzten Folgen auch mit der Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz, Sabine Riebenherrn, im Gespräch. Und da haben wir darüber gesprochen, wie eng auch Naturschutz und Wasserschutz miteinander zusammenhängen. Und sie hat dabei auch betont, dass funktionierende Ökosysteme dann am Ende eben keine schöne Ergänzung sind, sondern eine elementare Basis für die Daseinsvorsorge.
Exakt, das sind die Grundlage. Ohne die geht nichts.
Und für uns ist es dann immer wieder relevant, dass eben der ökologische Teil der Daseinsvorsorge immer noch unterschätzt wird. Wir stellen es jetzt beispielsweise fest, dass wir ganz viel über Infrastrukturausbau sprechen. Und wir setzen uns immer wieder dafür ein, dass einfach das Zurückbringen des sogenannten naturnahen Landschaftswasserhaushalts, dass das Wasser in der Landschaft gehalten wird und Moore renaturiert werden, Auen wiederhergestellt werden. Ja, dass damit einfach auch elementar für die Daseinsvorsorge dann der Beitrag geleistet wird.
Ja.
Wie messen Sie denn so die Rolle dem Natur- und Artenschutz zu, wenn es genau darum geht, zum einen zu schützen, aber gleichzeitig auch Krisen frühzeitig zu erkennen?
Gut, da haben wir natürlich ein bisschen diese Herausforderung eben dieses Zeitparadoxons, mit dem ja der Thriller-Autor auch immer ein bisschen kämpft bei seiner Dramaturgie. Das war schon bei meinem letzten Buch Celsius so und war jetzt bei Eden ähnlich wieder. Sie haben schon angesprochen, dass die Prozesse oft langsam, dass sich das über Jahre, Jahrzehnte und noch länger entwickelt. Und dass man halt dieses vorzeitige Warnen wird dann immer so entweder abgetan, naja, ist eh noch weit weg. Zweitens, wer weiß, ob es wirklich dazu kommt. Drittens, wer sagt denn, dass das überhaupt so ist, diese Zusammenhänge? Also da gibt es ja dann ganz viele Ausreden. Es ist immer einfacher, Ausreden zu finden, als Auswege zu gehen.
Auf jeden Fall.
Und deswegen macht es es aber nicht weniger wichtig, weil wir haben genug Beispiele, die zeigen, dass das schwierig werden kann. Ein schönes Beispiel für mich ist, das war ein Artikel erst letztes Jahr, ich glaube in der Zeit habe ich den gelesen, über Probleme beim Rotwild in Deutschland. Das ist nicht bedroht vom Aussterben noch, aber was immer häufiger beobachtet wird, Missbildungen. Und man hat sich gefragt, woher das kommt und man nimmt inzwischen an, dass das daher kommt, dass durch eben Infrastruktur, Autobahnen vor allem und Straßen, die Siedlungsgebiete einzelner Rotwildgruppierungen inzwischen so voneinander abgeschnitten sind, dass sie sich genetisch nicht mehr vermischen können, dass es zu viel Inzucht kommt und deswegen innerhalb dieser Inzuchtpopulationen immer mehr Missbildungen entstehen. Und das ist nur der erste Schritt. Irgendwann, wenn das weiterkommt, habe ich irgendwann kein Rotwild mehr. Jetzt kann man immer noch sagen, naja, ist nicht so schlimm, kein Rotwild. Wenn man dann wiederum andere Beispiele kennt, das ist eines der besterforschten Beispiele, der Wolf im Yellowstone Nationalpark, der ca. 1925 dort endgültig ausgerottet war. Das hat dann dazu geführt, dass die Populationen zum Beispiel von Elchen und so dort überhand genommen haben. Die haben dann alle möglichen Bäume und Gewächse verbissen, also im Übermaß abgebissen, dass die dann ihre Stabilisierungswirkungen bei Flussufern nicht mehr auswirken konnten und so weiter und so fort. Und das hat man, dann hat man den Wolf ja wieder ausgesetzt, ausgewildert in Mitte der 90er Jahre dort, glaube ich. Und jetzt kann man langsam feststellen, dass dieses System wieder ein bisschen zurückkehrt zu dem ursprünglichen. Jetzt muss ich nicht mehr mit teurem Geld irgendwelche Flüsse stabilisieren und so weiter und so fort. Natürlich entstehen dann neue Konflikte, dieselben, die bei uns bei der Wolf-Auswilderung wieder entstehen, also dass sich Farmer beschweren, dass die Kettel reißen und so weiter und so fort. Aber man sieht eben, wie wichtig das für ein Gesamtsystem ist wie viel Natur da hier leisten kann. Ich finde das ja immer so eine absurde Diskussion, wenn man sagt, die Bienen sind da so ein beliebtes Beispiel. Irgendwann gibt es womöglich keine Bienen mehr. Dann brauchen wir Mini-Roboter, die diese Blumen hier plötzlich bestäuben. Und ich denke mir, seid ihr wahnsinnig, die Natur liefert uns perfekte, geniale Mini-Roboter, die viel besser sind als jede fliegende Mini-Drohne. Warum die eine umbringen und dann eine neue aufwendig entwickeln, wenn ich die lebende eh habe? Also, und so ist es bei ganz, ganz vielen Dingen.
Wir sind ja auch in vielen technischen Systemen, haben wir uns von der Natur inspirieren lassen.
Ja.
Und umso wichtiger ist, dass wir sie aufrechterhalten. Sie hatten Celsius ja gerade schon angesprochen, wenn wir uns thematisch ein bisschen weiter orientieren. In Celsius thematisieren Sie geopolitische Klimadynamiken, auch ein Thema, mit dem wir uns in der Wasserwirtschaft natürlich vertieft auseinandersetzen. Extreme Wetterlagen und deren politische Sprengkraft. Ein Thema, das, wenn man sich auch jetzt wieder wir drehen hier mitten im Schnee, den plötzlichen Schnee in Deutschland, aber auch in anderen Regionen anguckt. Wenn wir jetzt aber auf Starkregen, Hitze, gerade schwer vorstellbar, Trockenperioden und Niedrigwasser blicken. Welche Trends halten Sie denn für am gefährlichsten und warum?
Bezüglich Klima, naja, natürlich die Folgen dieser immer stärkeren Extremwetterereignisse. Was für Europa tatsächlich zunehmend wichtig wird die Wasserfrage etwa. Also in Südeuropa sehen wir ja da zum Teil schon Mangel. Da Da gibt's ja manche spanische Ferieninseln zum Beispiel schon, die sich entscheiden müssen, geben sie das Wasser den Golfplätzen oder den Landwirten und sich dann für die Golfplätze entscheiden, weil die Touristen mehr Geld bringen als die Landwirtschaft. Also das ist ja nicht mehr Science Fiction, das ist Gegenwart bereits. Und das man mit diesem Wandel auch umgehen muss, wenn man etwa überlegt, dass bei Barcelona bereits mit Kaffeeanbau experimentiert wird, weil die klassischen Kaffeeanbaugebiete in anderen Weltgegenden nicht mehr funktionieren. Also das sehe ich als die größte Herausforderung, dass wir einfach da vor massivem Wandel stehen werden, Anpassung von Landwirtschaft, dass man vielleicht irgendwie bald nicht mehr Weizen, sondern das anbauen muss, was man heute in Nordafrika anbaut und so weiter und so fort. Also diese Fähigkeit, sich anzupassen, während wir gleichzeitig natürlich massiv dafür sorgen müssen, dass es nicht weitergeht mit dieser Erwärmung.
Wir sprechen auch immer wieder oder setzen uns ganz aktiv dafür ein, dass auch unsere Städte klimaangepasst sich entwickeln und wasserbewusste Städte werden. Man Hitzeinseln vermeidet und so richtige Wohlfühlorte schafft. Auch eine ganz, ganz spannende Thematik, insbesondere gerade, wo ganz viel gebaut werden muss in den Städten. Und da setzen wir uns ganz stark dafür ein, dass dann auch wasserbewusst gebaut wird, denn dann kann man solche Hitzephasen besser aushalten. Wien hat da ja ganz viele tolle Ideen auch schon umgesetzt.
Genau, in Wien haben wir ja da schon, also Wien hat natürlich einerseits den Vorteil, dass die Stadtväter Ende des 19. Jahrhunderts schon sehr vorausblickend waren und Quellen circa 100 Kilometer südlich der Stadt in den Alpen gekauft hat und die berühmte Hochquellwasserleitung gebaut haben, durch die die Stadt versorgt wird. Also wir werden mit reinstem Alpenwasser versorgt. Wir haben unfassbar gutes Wasser, das aus der Leitung kommt. Und dass wir sogar in die Luft versprühen inzwischen an heißen Sommertagen an manchen Stellen in der Stadt, um eben Abkühlung zu schaffen, weil Wien da tatsächlich eine besondere Herausforderung hat. Die Prognosen für Wien sind ja, dass es bei uns schon womöglich in 15 bis 20 Jahren Verhältnisse hat, wie noch vor 10, 20 Jahren in Skopje. Wien soll um 8 Grad wärmer werden. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also
es ist an einem Tag wie heute würde man sich das manchmal wünschen, aber
ja,
wenn
aber
es dann 40 plus Grad hat.
Ich bin noch in einem Wien erwachsen geworden oder meine jungen Erwachsenenjahre, da hatten wir diese heißen über 30, 35 Grad Tage, waren das vielleicht 2, 3 Tage. Und inzwischen haben wir pro Sommer oft so 2, 3 Wochen am Stück. Das ist inzwischen, die Sommer in Wien sind wie das für mich gefühlt schon fast wie die Sommer in Rom oder Athen meiner Kindheit, wenn ich dort auf Urlaub war.
Ja, und für viele ist es dann am Ende auch wirklich eine Gesundheitsgefahr.
Definitiv, natürlich.
Wir hatten vorher auch darüber gesprochen, dass Wien ja durch eben diese Situation mit der Wasserversorgung aus den Alpen auch in einem Falle des Stromausfalls noch wohl Wasser hätte und das... Ja, ihr mitbekanntestes Buch ist ja Blackout. Und als sie das geschrieben haben, das macht uns sehr stolz, haben sie damals auch bei uns als DWA recherchiert, so ein bisschen wie sieht es um die Kläranlagen aus, welche Auswirkungen hätte denn Stromausfall auch auf die weitere Wasserwirtschaft und auf die Verwundbarkeit der Wasserinfrastruktur. Und ich persönlich erinnere mich noch total gut dran, weil ich in dieser Zeit, in meiner Promotionszeit auch ihren Roman gelesen habe und mich da tatsächlich am Ende auch wissenschaftlich daran habe inspirieren lassen, welche Faktoren ich in der Beurteilung für die Sicherheit kritischer Wasserversorgungssysteme noch weiter betrachten muss. Anfang diesen Jahres hatten in Berlin knapp 50.000 Haushalte eine knappe Woche keinen Strom. Für uns total beeindruckend. Ich wohne zwar in Berlin, war zum Glück nicht betroffen, dass die Berliner Wasserbetriebe hatten eben unter anderem unser neu entwickeltes oder nach im Anlass ihres Buches veröffentlichten Regelwerk sich gut aufgestellt und die Wasserversorgung, die Abwasserreinigung konnten aufrechterhalten werden. Total toll und da haben die Kolleginnen und Kollegen auch wirklich eine tolle Leistung erbracht. Wenn Sie jetzt nochmal so sich zurückversetzen in die Zeit, als Sie das Buch geschrieben haben und aber wiederum es projizieren auf die aktuelle Zeit, wo sehen Sie denn die größten systemischen Schwachstellen in Strom- und Wassernetzen, die bestehen und besonders so das Zusammenspiel?
Naja, da hat sich in den letzten Jahren natürlich ein bisschen was getan. Die Herausforderung ist, dass das ja, wie soll man sagen, relativ träge Infrastrukturen sind. Die kann ich nicht von heute auf morgen komplett umbauen. Aber man kann natürlich schon für eine gewisse Sicherheit sorgen, die aber auch nicht ganz einfach ist. Das war jetzt eh im Nachlauf von Berlin, ist da vieles wieder diskutiert worden und den Leuten klar geworden. Kritische Infrastruktur, wenn man das so nennen will, zu sichern, ist gar nicht so einfach. Zum Beispiel die Idee, alle Stromleitungen unter die Erde zu tun, weil sie dann schwerer angreifbar sind. Da muss man sich halt bewusst sein, das kostet dann halt das 6- bis 10-fache. Und das ist ja dann auch wieder keiner bereit zu bezahlen. Die größte Herausforderung ist wahrscheinlich immer noch zu erkennen, die gegenseitigen Abhängigkeiten der Systeme voneinander. Aber letztendlich auch, was man da hier machen kann oder womöglich auch übertreiben kann. Also ich überlege, und was man übersehen kann. Es gibt beispielsweise aus Österreich Beispiele, die ich gehört habe, dass es bei manchen Städten die Wasservorräte, also die Wasserversorgung, das Wasser muss ja sauber in die Leitungen kommen, damit es nicht verkeimt ist. Und da gibt es halt bei den entsprechenden Vorhaltebecken Sicherungen, die durch diverse digitale Systeme inzwischen organisiert werden. Die sorgen also dafür, die checken das Wasser, das da reinkommt, in die Leitungen sauber ist. Also wenn ich jetzt einen Stromausfall habe und vielleicht sogar meine Wassersysteme so gebaut habe, dass trotzdem Wasserversorgung theoretisch weiter in die Leitungen kann, aber dieses Sicherungssystem, das digital ist, abhängig ist von der Stromversorgung und keinen Notstrom hat, und deswegen dieses System sagt, so, das Wasser darf aber nicht in die Leitungen, dann nützt mir natürlich das ganze andere nichts, weil das Wasser kommt über diese eine Schranke nicht drüber. Das sind lauter solche Dinge, die in der Komplexität der Systeme immer schwieriger zu beherrschen werden. Da bin ich auch, muss ich gestehen, inzwischen oder war es nie, ich bin ja nicht der, der in der Tiefe jedes einzelne Detail hier kennt, da zusammen. Ich bin ja der, der so die Big Picture malt. Und für diese Fragen muss man inzwischen wirklich, und da gibt es zum Glück genug Leute, die sich da ins Detail hinein beschäftigen, diese Leute fragen eigentlich, wo da die größten Probleme inzwischen sind.
Also für die Sicherheit von Kläranlagen bei Stromausfall haben wir in der Tat auch immer noch eine sehr aktive Arbeitsgruppe, die ganz, ganz viele Workshops anbietet, dann anderen Kläranlagenbetreibern Hilfestellungen gibt, was sie tun können, wie sie sich vorbereiten können. Denn Vorsorge ist besser als Nachsorge.
Ja.
Und stellen immer noch fest, dass das die Nachfrage wirklich groß ist. Und solche Ereignisse führen natürlich dazu, dass es viel realer wird. Ja. Und wir empfehlen auch immer wieder mal einfach als Abendlektüre dann Ihr Buch, denn es macht es einfach nochmal sehr deutlich, was passieren kann. Wir haben uns aber auch gerade, oder Sie haben ja gerade auch erwähnt, dass wenn Systeme digitaler werden, Probleme auftreten, Systeme werden aber auch intelligenter und gleichzeitig damit auch verwundbarer. Wir haben in Deutschland jetzt neuestens ein sogenanntes NIS-2-Gesetz. Da geht es um die Cybersecurity und stellen eben fest, Digitalisierung ist eine große Chance, aber gleichzeitig auch ein Risiko zugleich. Sie haben es ja gerade auch ausgeführt. Wie würden Sie denn so die Entwicklung in diesem Bezug aus Ihrer Sicht und auch aus Perspektive eines so Romanschreibers, eines Autors beurteilen? Sind Sie tendenziell der Meinung, dass Digitalisierung uns resilienter oder uns eher anfälliger macht?
Weder noch. Das ist einfach ein neues Tool, mit dem man lernen muss, umzugehen. Grundsätzlich ermöglicht sie natürlich auch wahnsinnig viel, aber sie eröffnet natürlich auch alle möglichen Einfallstore für weniger wohlmeinende Akteure. Das war doch schon bei den Recherchen zu Blackout damals, als ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich möchte die Stromsysteme angreifen lassen, weil für das Szenario von Blackout braucht man einen Angriff. Die 10 Tage oder 14 Tage kriege ich nicht hin durch einen klassischen Ausfall. Und habe halt mit den IT-Sicherheitsleuten gesprochen, die ich zur Verfügung hatte, und die haben gesagt, sie schauen sich das mal an und kamen nach wenigen Tagen mit einer Liste von über 70 Punkten, glaube ich, wo sie gesagt haben, such dir aus, wo du angreifen willst. Gleichzeitig sind das eben IT-Sicherheitsleute, die in ihren jeweiligen Branchen, wo sie tätig waren, Banken, Industrieunternehmen und so weiter, den ganzen Tag nichts anderes tun, als genau sowas versuchen zu verhindern. Und diesen Wettlauf sehen wir ja ohnehin permanent. Das Ganze bekommt jetzt natürlich eine ganz neue Dimension mit AI, mit der zunehmend exponentiellen Entwicklung von AI. Da muss man gespannt sein, wie sich das entwickelt, weil das sind momentan nicht immer nur optimistische Aussichten, was da von beiden Seiten her möglich wird. Von der Seite, was kann ich machen als potenzieller Verteidiger? Was kann ich machen als potenzieller Angreifer? Und wir kriegen einen dritten Player rein, nämlich eine AI, die womöglich irgendwann nicht mehr kontrolliert werden kann, weil sie schon über unserem noch Durchschau Fähigkeiten ist. Also wir reden halt jetzt dann irgendwann von Superhuman. Und in die Entwicklung, da laufen wir drauf zu.
Durchaus. Jetzt ist ja vielleicht noch eine Frage abseits dieser Themen, aber es interessiert mich. Sie sind ja als Autor auch in einem Feld tätig, wo künstliche Intelligenz von vielen von uns, ich persönlich nutze künstliche Intelligenz primär zum Erstellen von Texten. Mhm. Wie ist denn Ihr Verhältnis zur künstlichen Intelligenz? Wofür nutzen Sie es? Wofür lassen Sie es?
Also ich verwende sie nicht zur Erstellung von Texten, weil das kann sie schlicht und einfach für die Sorte von Texten, wie ich sie schreibe, nicht gut genug. Was sie überhaupt nicht kann, ist Geschichten brauchbar erzählen, vor allem wenn sie so komplex sind wie meine. Da scheitert sie komplett. Also das ist insofern erstaunlich, weil sie ja die Muster des Geschichtenerzählens wie Heldenreise oder Aristoteles Dreiakte oder so ja kennt. Aber sie kann es nicht. Das ist ganz, wirklich ganz, ganz erstaunlich. Deswegen verwende ich sie hauptsächlich zum Recherchieren. Da hat das Ding Google inzwischen eigentlich abgelöst. Wobei auch da muss man immer nachhaken. Stimmt das wirklich? Und auch da kommen wir mittlerweile in eine kritische Phase. Ich bin inzwischen so weit, dass selbst wenn die KI mir eine Quelle nennt, bin ich immer noch hauptsächlich bei Perplexity, weil bei den anderen immer noch tote Links oft dahinter hängen oder erfundene. Und wenn ich dann dorthin gehe, da ist das große Problem. Ich kann ja leider inzwischen nicht einmal mehr wirklich sicher sein, dass die Quelle, da steht ein komplettes Paper mit Autorinnen, Autoren und so weiter und so fort. Woher kann ich noch sicher sein, dass das nicht auch irgend schon ein weniger wohlmeinender Actor da draußen per KI hunderte, tausende, zehntausende angeblich wissenschaftliche Papers irgendwo hochgeladen hat, die total echt ausschauen, referenzieren auf Dutzende andere. Also da sehe ich momentan eine riesen Gefahr, dass wir die Glaubwürdigkeit von allem endgültig unterlaufen und verlieren. Da sehe ich auch momentan noch nicht die echten Gegenrezepte.
Sprechen Sie ein Thema an, das auf jeden Fall nochmal geeignet wäre, einen ganzen weiteren Podcast zu füllen. Und wir sind aber schon in der Zeit etwas fortgeschritten. Deswegen würde ich nochmal Ihnen ja ein paar Kurzfragen zum Abschluss stellen wollen und würde damit starten, wenn Sie der Natur eine Stimme geben könnten. Welchen Satz würde Sie unserer Gesellschaft heute sagen?
Ihr braucht mich.
Da haben Sie recht. Wenn Sie ein einziges Kapitel für die Zukunft der Wasserwirtschaft schreiben dürften, wie würde es heißen?
Das wäre ein eigenes Buch und nicht nur ein Artikel.
Okay, verständlich. Welches Thema könnten Sie sich vorstellen, in einem neuen Roman aufzugreifen, weil wir es heute noch übersehen?
Da gibt's immer 10 Themen gleichzeitig.
Okay. Es bleibt spannend, was nach Eden als nächstes erscheint. Vielen Dank, Herr Elsberg. Wir haben heute gehört, dass die Biodiversitätskrise kein Randthema ist, sondern eine absolut zentrale sicherheitspolitische und infrastrukturelle Frage. Fiktion kann dabei helfen, Risiken zu verstehen, bevor sie Realität werden. Die Wasserwirtschaft ist Natur, Technik, Daseinsvorsorge und sie ist für uns ganz wichtig auch ein ganz elementares Stück Demokratie. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr Kanal Royal weiterempfehlt, der Familie, Freunden, Kolleginnen, wenn Ihr uns abonniert, kommentiert und liked. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt engagiert, bleibt neugierig und bleibt vor allem wasserbewusst.